lese den Bibeltext zur heutigen Predigt. Er steht in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung mit Änderungen aus der Luther-Übersetzung. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, sagte er zu ihm. Hier bin ich, antwortete er. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte er auf und sah den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten, »Ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück.« Abraham lud seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. So gingen beide miteinander. Da sagte Isaak, »Vater, hier bin ich. Schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer?« »Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn.« So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel, »Abraham, Abraham!« »Hier bin ich«, erwiderte er. »Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert.« Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er, »Der Herr sorgt vor.« Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn Abraham vom Himmel herab zu. »Ich habe bei mir selbst geschworen«, sagte der Herr, »weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast.« Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen.
Es geht um Abraham und um Isaak und wie Gott prüft und versorgt. Und ich weiß nicht, vielleicht denkst du gerade bei so einer brutalen Geschichte, wie will sie das in dieser Predigt retten? Ich habe einen Sohn namens Noah. Einige von euch kennen ihn. Er ist ein Dreiviertel Jahre alt und ein riesiges Geschenk. Christian, mein Mann und ich lieben ihn von Herzen und wir lieben es, ihn aufwachsen zu sehen, wie er jeden Tag irgendwas Neues entdeckt, wie er sich entwickelt und was für eine kleine Persönlichkeit er wird. Und wenn ich gleich davon rede, wie ein Vater fast sein Kind geopfert hätte, dann möchte ich, dass ihr das vor Augen habt, dass ich Mutter bin, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Kind zu haben, das man unglaublich liebt und wo man verrückt werden könnte bei dem Gedanken, dass ihm etwas zustößt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Deshalb bitte, wenn du gerade das Gefühl hast, auf diesen Text kann ich mich nicht einlassen, der ist zu brutal, bitte versuch's trotzdem. Ich habe in diesem Text unheimlich viele Schätze gefunden, die ich gern mit dir teilen würde. Deswegen bleib bitte in Gedanken dabei. Wir schauen uns zuerst in dem Text die Prüfung an, dann die Entscheidung und dann die Erlösung. Also erstens die Prüfung. Der Text startet ja schon steil. So, Achtung Leser, Gott wird jetzt Abraham prüfen. So übersetzen es andere Bibelübersetzungen. Hier stand, stellt auf die Probe, andere schreiben, Gott prüft Abraham. Ich selbst habe keine extreme Prüfungsangst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber auch ohne extreme Prüfungsangst habe ich Prüfungen immer als herausfordernd erlebt. Es ging ja darum, was ich konnte und ob ich bestehen würde. Für mich waren Prüfungen immer große Hürden, die mir ziemlichen Respekt eingeflößt haben. Prüfungen oder Tests in unserem Leben oder Leistungsnachweise oder Qualitätsprüfungen von irgendwelchen Instanzen, die sind meistens spannungsgeladen. Aber was passiert denn da eigentlich bei einer Prüfung? Worum geht's? Naja, es wird geprüft, und zwar der Ist-Zustand. Wie sieht's aus? Wo steht jemand oder etwas? Eine Abteilung vielleicht, oder eben Personen oder was auch immer. Hat ein Schüler das nötige Wissen, um auch in der nächsten Stufe mitzukommen? Kann ein Student die Theorien wissenschaftlich und sinnvoll anwenden und verknüpfen? Ist in dieser Abteilung im Betrieb finanziell alles in Ordnung? Werden die nötigen Standards eingehalten? Oder muss man an irgendwelchen Schrauben drehen und es anpassen und verbessern? Es wird quasi eine Probe der Realität genommen, um dann zu wissen, wie es weitergehen soll. Und dann gibt es ja noch den Aspekt, was es mit Menschen macht, die geprüft werden, auf die Probe gestellt werden. Vielleicht kennst du den Ausdruck, dann werden wir sehen, aus welchem Holz er oder sie geschnitzt ist. Dieser, ich glaube, etwas ältere Ausdruck beschreibt, dass jemand durch etwas geht, das ihn oder sie sehr herausfordern wird und an die Grenzen führen wird. Und man geht davon aus, dass in solchen Situationen danach sichtbar wird, was in einem steckt, wie es im Inneren eines Menschen aussieht und dass sichtbar wird, was einem wirklich wichtig ist. Weil man entweder auf einmal sehr bewusste Entscheidungen trifft, weil man weiß, was man zu verlieren hat, oder gar nicht bewusst, weil es schnell gehen muss und man unter Druck steht und man sich intuitiv für das entscheidet, was man am meisten liebt, was einem am wichtigsten ist. Und auch da musste ich gerade an die intensivste Corona-Lockdown-Zeit denken, weil die für viele diesen Effekt gehabt hat. Vielleicht für dich auch. Dass dir bewusst geworden ist, was dir wirklich wichtig ist. Weil es auf einmal nicht mehr da war. Oder nicht mehr selbstverständlich verfügbar. Wie Gemeinschaft, Familienbesuche, zur Arbeit gehen, sicheres Einkommen, Sport im Verein, feiern und so weiter. Also wenn wir auf die Probe gestellt werden, dann zeigt sich, was in uns ist und was uns wichtig ist. Solche Prüfereignisse sind eigentlich nicht dazu da, um uns zu ärgern. Ist schwer zu glauben, aber eigentlich sind sie dazu da, um Klarheit zu bekommen. Auch zum Teil Dinge zu festigen und dann sinnvoll weitergehen zu können. Jetzt ist die Sache in diesem Text natürlich, hier ist nicht irgendwer der Prüfer, sondern es prüft Gott. Das ist nochmal was anderes. Und mein erster Gedanke war echt so, okay, ich wäre nicht gerne an Abrahams Stelle. Ich würde mich nicht gerne von Gott prüfen lassen. Kann man das überhaupt bestehen? Geht das? Aber tatsächlich ist es so, dass Gott seine Leute an verschiedenen Stellen in der Bibel geprüft hat. Er führt sie durch Umstände, die sie herausfordern. Und hinterher ist allen klarer, wo jeder steht und wie es dementsprechend weitergeht. Ist das fies von Gott? Ist das unfair? Naja, ist es unfair von Lehrern oder Dozenten oder Prüfstellen zu prüfen? Es ist nicht angenehm und wir mögen diese Herausforderungen oft nicht, aber Prüfungen und auf die Probe gestellt werden ist nicht an sich fies oder unfair. Das kann natürlich sich mit der Person oder Instanz ändern, die prüft. Aber das liegt nicht in der Sache an sich. Die Prüfung oder Herausforderung an sich zeigt nur, was ist. Hier ist jetzt jedenfalls Gott der Prüfer und jemanden, der Gerechtigkeit und Fairness mehr liebt als Gott, gibt es nicht. So beschreibt uns die Bibel das. Und jetzt denkst du vielleicht mit diesem Text zusammen, verständlicherweise, naja, so gerecht kann ein Gott als Prüfer nicht sein, der von seinem Vater verlangt, dass er seinen Sohn opfern soll. Völlig verständlicher Gedanke. Für diesen Gedanken ist aber entscheidend, dass du das weißt, Gott hatte niemals vor, dass Abraham Isaak wirklich töten soll. Das war nicht sein Plan. Gott wollte, dass Isaak leben und Kinder bekommen und Nachfahren haben würde und zahlreiche Nachkommen, wie Gott das Abraham schon angekündigt hatte. Und zwar wissen wir das aus zwei Gründen. Erstens die Tatsache, dass Gott sagt, es ist eine Prüfung. Der Zweck, weshalb er Abraham diesen Auftrag gibt, ist nicht, um Isaaks Leben zu beenden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, eine Probe von Abrahams Innerem zu nehmen. Von seiner inneren Realität. Was geht in Abraham wirklich vor? Was ist ihm wichtig? Wie wird er sich entscheiden? Und zweitens wissen wir, dass Gott niemals wollte, dass Abraham Isaak tötet, weil Gott Kindesopfer abgrundtief verabscheut. Das sagt er in verschiedenen anderen Bibelstellen ganz eindeutig. Er verbietet und verurteilt Kindesopfer mehrfach aufs Schärfste. Viele Völker um Israel herum, also dem Volk, das aus Abraham hervorgehen würde, die haben das praktiziert, regelmäßig, für ihre Gottheiten. Als Israel phasenweise dann auch damit anfing und das auch gemacht hat, hat Gott sie ganz scharf zurechtgewiesen und nochmal betont, dass er das nicht dulden wird, dass das für ihn auf gar keinen Fall geht. Der Gott der Bibel will, dass wir leben und er will hier, dass Isaak lebt. Also Entwarnung, diese Geschichte enthüllt Gott nicht als willkürliche, brutale Gottheit, die ein Kind tot sehen will, um einen Menschen auf die Probe zu stellen. Das ist nicht der Fall. Es geht um vieles andere. Warum denn? Das sehen wir uns mal an. Gott ruft Abraham am Anfang. Abraham. Und dann wartet er ab, bis Abraham antwortet. Hier bin ich. Gott hätte diese Pause nicht machen müssen. Er hätte einfach weiterreden können und Abraham sagen können, was er von ihm verlangt. Aber in dieser besonderen Situation, vor dieser harten Prüfung, vor der Abraham gleich stellen wird, macht Gott eine Pause und wartet, bis Abraham ihm antwortet und dadurch seine innere Bereitschaft ausdrücken kann, dass er bereit ist. Ja, hier bin ich, Gott. Ich höre dir zu. Was möchtest du mir sagen? Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du so liebst. Geh mit ihm in die Region um Moria und opfere ihn. Steig hier bitte nicht aus. Es ist krass. Aber nochmal, Gott wollte niemals, dass Abraham Isaak opfert. Das hier ist eine Prüfung, und zwar eine wirklich harte. Es gibt zwei interessante Dinge, die schon in dieser Bitte von Gott stecken. Und zwar erstens, Gott bittet Abraham. Er ordnet nicht einfach an. Die Formulierung hier im Text lässt sich übersetzen mit Bitte, nimm deinen Sohn und so weiter. Das ist eine Formulierung, die man auch unter Freunden gebraucht hätte. Bitte tu das für mich. Auch das hätte Gott nicht machen müssen. Tatsächlich bezeichnet Gott Abraham später als seinen Freund und damit ist Abraham im Alten Testament der einzige Mensch, über den das gesagt wird. Und in dieser besonderen Art und Beziehung spricht Gott Abraham an. Und zweitens, die dreifache Art, wie Isaak genannt wird, ist interessant. Es geht um deinen einzigen Sohn, Isaak, den du liebst. Abraham wusste auch beim ersten Mal schon, wer gemeint ist. Er hatte ja nur diesen einen Sohn, der gerade bei ihm lebte. Also muss es einen anderen Grund geben, warum das so ausführlich genannt wird. Und in dieser langen Nennung schwingt etwas mit. Nämlich deutet sich in diesen drei Formulierungen Abrahams ganze Geschichte mit Isaak bisher an. Wie Gott Abraham einen Sohn versprochen hatte, durch den Abraham der Stammvater eines riesigen Volkes werden würde. Dieses Volk würde ein Segen für die ganze Welt sein und letztendlich würde die Welt durch seine Nachkommen gerettet werden. Abraham hatte jahrzehntelang auf Isaak gewartet, bis er endlich geboren wurde. Jetzt war er endlich da, sein einziger Sohn mit Sarah, seiner Frau, weil sie eigentlich keine Kinder bekommen konnten. Und natürlich ist Isaak überschwänglich geliebt. Er ist Abrahams Berufung. Er ist seine Zukunft. Isaak ist Abrahams Leben. Und das soll er jetzt aufgeben. Was für eine schreckliche, erschreckende, verwirrende Bitte. Und was für ein Vater ist Abraham, wenn er ohne Widerrede am nächsten Morgen packt und sich auf den Weg macht? Wenn er Feuerholz und zwei seiner Leute und einen Esel und seinen Sohn nimmt und aufbricht, um dahin zu gehen, wo er Isaak opfern soll? Ist er ein herzloser, abgestumpfter, vorantiker Patriarch? Ich denke nicht, denn die Bibel beschreibt nicht viele Emotionen, aber an der Stelle sagt sie ausdrücklich, dass Abraham Isaak sehr geliebt hat. Abraham war ein Vater, der sein Kind liebte. Aber Isaak, wie muss es Isaak dabei gehen, habe ich mich gefragt. Er ist zu dem Zeitpunkt etwa 11 Jahre alt, fast ein Teenager. Wird er nach dieser Geschichte nicht für den Rest seines Lebens traumatisiert sein? Gott hat meinem Vater gesagt, er soll mich opfern? Ein furchtbarer Gedanke, der uns im Jahr 2020 kommt, weil wir heute davon ausgehen, dass Gott nett ist. Er stellt sich als liebevoll vor und er liebt doch alle Menschen. Wie kann er dann sowas fordern? Dieser Text ist aber geschrieben über eine Zeit, in der die Leute noch nicht viel über diesen Gott wussten. Die verschiedenen Völker um Abrahams Sippe herum, die hatten teilweise willkürliche und sehr erschreckende Gottheiten, die tatsächlich Kindesopfer forderten. Und Isaak ging wahrscheinlich davon aus, dass ihr Gott nun eben auch so ein Gott war. Das machte die Aussicht auf den eigenen Tod für ihn natürlich nicht weniger erschreckend. Aber das lag nicht außerhalb seines Denk- und Verstehenshorizonts. Für ihn war das nicht unbedingt dieses furchtbare Paradox, was es für uns ist. Für ihn war es vielleicht einfach, dieser Gott fordert etwas, das andere auch fordern. Und nun hat es mich getroffen. Das heißt, als später Gott Abraham davon abhält, Isaak zu töten und stattdessen selbst einen Widder vorbereitet hat, den sie dann nehmen können, da ist das für Isaak wahrscheinlich eine positive Korrektur seines Gottesbildes. Unser Gott will keine Menschenopfer? Und er sorgt sogar selbst dafür, dass wir was anderes nehmen können? Okay, wow. Und außerdem haben wir in der weiteren Erzählung über diese Familie ein paar schöne Hinweise darauf, dass Isaak dieses Erlebnis irgendwie verarbeiten konnte und zumindest in relativem Frieden damit gelebt hat. Und zwar haben wir die Information, dass er mit 40 Jahren die Angewohnheit hatte, jeden Tag spazieren zu gehen und mit Gott zu reden. Er hatte also eine eigene lebendige Freundschaft zu diesem Gott. Er hat sich nicht komplett von diesem Gott distanziert, für immer, aus Groll und aus Angst und was auch immer. Das hätte er auch tun können. Viele Menschen in der Bibel haben diese Entscheidung getroffen und Gott hat sie auch gelassen. Außerdem, als Abraham starb, schreibt die Bibel, war er lebenssatt und zufrieden. Und das passt nicht zu einem verbitterten Vater-Sohn-Verhältnis. Und Isaak und Ismael, Abrahams erster Sohn mit einer anderen Frau, die begruben ihren Vater gemeinsam. Auch das spricht nicht von Hass und Bitterkeit. Ich fasse noch mal kurz bis hierhin zusammen. Gott wollte niemals, dass Abraham Isaak tötet. Abraham liebte seinen Sohn. Er war nicht gleichgültig in dieser Geschichte, wie das so klingen kann, weil es völlig ohne Emotionen beschrieben ist. Und Isaak schien dieses Erlebnis später verarbeitet zu haben und mit Gott und seinem Vater tatsächlich im Reinen zu sein. Das mal vorweggenommen. Und trotzdem steht Abraham jetzt erstmal vor dieser schweren, unlösbaren Aufgabe. Er soll seinen einzigen Sohn, an dem seine ganze Zukunft hängt, aufgeben. Das, was ihm alles bedeutet, das soll er aufgeben und es Gott geben. Ich habe an dieser Stelle eine Frage an dich, die uns zum zweiten Punkt bringt. Wir haben über die Prüfung geredet, jetzt geht es um die Entscheidung in dieser Prüfung. Und meine Frage an dich ist, bist du schon mal, wie Abraham hier, Aufforderungen von Gott an dich in der Bibel begegnet, bei denen du dachtest, unmöglich, das ist zu viel, das würde mich in eine unmögliche Lage bringen, das kann ich nicht. Oder das geht zu weit, ich bin bereit zu einigen Schritten, aber das, da kann ich nicht mit. Sind dir solche Aufforderungen von Gott an dich schon mal begegnet? Ich gebe dir eine Minute. Wenn dir solche Aufforderungen schon mal begegnet sind, wie gehst du damit um? Stehst du davor und ärgerst dich, dass Gott das von dir will, dass es in der Bibel steht, das passt so gar nicht zu deinem Gottesbild und es ist auch bestimmt nicht so gemeint, weil es auch nicht mehr zeitgemäß ist? Oder ist es zu viel verlangt? Distanzierst du dich an diesem Punkt innerlich von Gott? Oder begegnest du dem Anspruch, registrierst kurz innerlich, dass es da ist, dass du da nicht mit kannst und dann liest du schnell weiter und gehst drüber weg? Vielleicht bist du auch Christ und siehst dich als jemand, der mit Gott lebt und an diesem Punkt kommst du immer wieder an eine Grenze, stehst da immer wieder dran. Aber du bist mittlerweile gewohnt, dass es da ist und du ignorierst das so ein bisschen ab da oder du vergisst es sogar teilbewusst. Bei mir gibt es auf jeden Fall solche Dinge. Und es geht mir gerade nicht um Aufforderungen, die wir nicht verstehen und man könnte sie verstehen, sondern Dinge, womit wir uns wirklich beschäftigt haben und immer noch unklar ist, hey Gott, was meinst du da? Bei mir geht es um relativ klare Aufforderungen. Kann es sein, dass wir es uns damit zu einfach machen, wenn wir einfach darüber hinweggehen? Kann es sein, dass wenn Gott sagt, es soll kein böses Wort über eure Lippen kommen oder Lästern und anzügliche Witze sollen bei euch keinen Raum haben, dass das ernst gemeint ist? Oder wenn Jesus sagt, verleih ohne zurückzufordern, wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer sein Leben für mich aufgibt und mir nachfolgt, der wird es gewinnen. Aber wer selber dran festhält, der wird es verlieren. Oder wenn Paulus schreibt, freut euch immer und seid auf nichts anderes stolz, als mit Jesus verbunden zu sein. Kann es sein, dass das tatsächlich ernst gemeint ist? Dass das nicht nur alte Texte und radikale Forderungen sind, um uns Ideale vor Augen zu malen, sondern dass das Herausforderungen von Gott sind, erstens, die zeigen, was wirklich in uns ist, was uns wichtig ist, und zweitens, die uns einladen, ihm zu vertrauen. Wenn Gott etwas von uns erbittet, wenn er uns zu etwas auffordert, uns bittet, etwas aufzugeben oder loszulassen oder zu ändern, das nicht leicht ist, dann ist es eine Einladung, ihm zu vertrauen. Vertrau mir, wenn du gibst, wirst du alles und mehr zurückbekommen. Das hat nichts mit Karma zu tun und es geht nicht um Materielles, sondern das hat mit einem lebendigen Gott zu tun, dem die ganze Welt gehört und der unser Bestes will. Und er sagt, glaub mir, dass ich dich versorgen werde, wenn du verleihst, ohne zurückzufordern. Vertrau mir, dass ich dir Freude schenke, wenn du deine innere Last bei mir loslässt. Vertrau mir, dass ich es gut mit dir meine, wenn ich dir sage, dass du nicht krampfhaft an deinem Leben und deinen Vorteilen und deinem Besitz festhalten sollst, sondern dich ganz für mich hergeben sollst. Vertrau mir, dass es sich lohnt, dass es das ist, wofür du geschaffen bist und worin du deswegen aufblühen wirst, worin ich meine Kraft in dir zeigen werde. Wenn du das Gefühl hast, das ist ein unmögliches Opfer, gib es auf. Ich werde dir zeigen, dass ich schon alles vorbereitet habe, damit es möglich ist und dass ich dich durch diese Herausforderung durchtrage. Mach den nächsten Schritt, hör auf mich, vertrau mir. Viele von euch hier sind mir ein Vorbild darin, das zu tun. Und ich lerne von euch. Und es geht hier auch nicht um ein Ranking oder darum, irgendwie ein Performance, um ein besserer Christ zu werden. Aber ich möchte so gern diese eindringliche Einladung aussprechen, dich Gottes Versorgung anzuvertrauen, indem wir seine Herausforderungen annehmen. Abraham hat hier diese Entscheidung getroffen, Gott zu vertrauen, und auf eine ganz schön radikale Weise, die wir nicht alle machen müssen, zum Glück. Er macht sich an diesem schicksalhaften Morgen auf den Weg mit seinen zwei Angestellten und dem Esel und Isaak. Ob er sich sicher ist, dass er das durchziehen wird, keine Ahnung. Ich stelle mir vor, Abraham weiß an diesem Morgen überhaupt nicht, wo ihm der Kopf steht. Sein Kind läuft ohne jede Vorahnung neben ihm her. Dieser Junge, den er seit seiner Geburt hat aufwachsen und spielen und lachen sehen. Der unzählige Stöcke gesammelt hat und damit Herde treiben gespielt hat. Dessen helles Lachen er so viele Male gehört hat. Und jetzt gehen sie schweigend nebeneinander her und in Abraham tobt ein Sturm. Wie soll er sein Kind opfern? Kann Gott das wirklich fordern? Aber er hat es gesagt. Also setzt Abraham einen schweren Fuß vor den nächsten. Und sein Verstand könnte ihn hier in den Wahnsinn treiben. Gott hat gesagt, durch dieses Kind sollen unzählige Nachkommen entstehen. Und Gott hat gesagt, opfere dieses Kind. Wie geht das zusammen? Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat jahrelang über diese Geschichte nachgedacht und ist fast an ihr verzweifelt. Da habe ich kurz gedacht, okay, wenn der dran verzweifelt ist, dann brauche ich da auch nicht mehr lange drüber nachdenken. Aber schließlich ist Kierkegaard zu dem Schluss gekommen, dass Glaube dort anfängt, wo der Verstand aufhört. Dass Glaube dort anfängt, wo der Verstand aufhört. Bestätigt das jetzt, dass Religion bedeutet, blind zu gehorchen? Kopf aus und los? So wie es im Zitat auf Seite 1 abgedruckt ist? Nein, definitiv nicht. Kierkegaard meint nicht, und christlicher Glaube bedeutet auf keinen Fall, den Verstand abzuschalten. Sondern, wenn du realistischerweise wahrnimmst, dass dein Verstand begrenzt ist und du stößt an diese Grenze, dann bist du an einem Punkt angelangt, wo du dich entscheiden kannst, an etwas Größeres zu glauben, das diese Grenze nicht hat. Das hat Abraham hier weitergebracht. Dem zu glauben, der größer war als er, der diese Grenze nicht hatte, weil er ihn kannte und wusste, dass er gut ist und dass ihm nichts unmöglich ist. Und vielleicht hat das Abraham auch möglich gemacht, zu seinen zwei Knechten zu sagen, Isaak und ich, wir gehen auf den Berg und gehen Gott anbeten und wir kommen wieder zurück. Plural. Ist dir das aufgefallen? Abraham sagt, wir kommen wieder zurück. Und als Isaak später nachfragt, sagt er, Gott wird für ein Lamm sorgen. War das nur seine letzte Hoffnung? Weiß ich sicher? Ich denke, ganz sicher war er nicht, denn zum Schluss hob Abraham das Messer und war ja bereit. Abraham wird genau wie jeder Mensch widerstreitende Gefühle und Gedanken in sich gehabt haben. Aber trotz allem hängt er sich so sehr an diesen Gott, an Gottes Charakter als gut und zuverlässig, dass er irgendwie zu seinen Leuten sagen kann, wir kommen zurück. Und mit diesem Willen zu vertrauen, mit all den widerstreitenden Gedanken, legen Abraham und Isaak das letzte Stück zum Berg hoch zurück. Hoch auf den Berg. Und ich stelle mir vor, wie der Himmel zusieht. Wie Gott, der Vater und Jesus und der Heilige Geist und die Engel zusehen und die Luft anhalten. Und besonders Gott, der Vater und Gott, Jesus, der Sohn, sehen zu, wie Abraham sich daran macht, seinen eigenen Sohn, Isaak, aus Liebe zu Gott hinzugeben. Und ihnen laufen die Tränen über die Wangen. Sie sehen, was da passiert und sie sind bis ins Innerste erschüttert und bewegt und überwältigt. Gott liebt Isaak von Herzen und er will, dass er lebt. Und er liebt Abraham von Herzen und will, dass Abraham ihn auch zurückliebt, wie er sich das von uns allen wünscht. Dieser Mann, Abraham, tut es und er geht weit über seine Grenzen, um das zu zeigen. Abraham hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hergegeben hätte. Als ich das aufgeschrieben habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Abraham hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hergegeben hätte. Warum hat mich das so berührt? Es gibt einen sehr bekannten Bibelvers, der heißt: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Abraham hat Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hergegeben hätte. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Gott, der Vater, und Gott, Jesus, der Sohn, sind deshalb so besonders betroffen in diesem Moment, weil das ihre Geschichte ist. Rund 2000 Jahre später werden sie beide diese Rollen haben, von Abraham und Isaak. Gott, der Vater im Himmel, der mit seinem Sohn Jesus als Mensch auf der Erde 30 Jahre lang einen Weg gegangen ist, bis hierher, auf dem Weg hinauf auf einen Berg mit Holz auf dem Rücken, das ihn töten sollte. Das wird ihre Geschichte sein. Nur dieses Mal wird es tatsächlich tödlich enden für Jesus und lebensspendend für uns. Showdown, dritter Punkt, die Erlösung. Abraham und Isaak kommen auf diesen Berg an. Sie bauen einen Altar und sie schichten das Holz auf. Dann nimmt Abraham seinen Sohn Isaak, er fesselt ihn und er legt ihn oben auf den Altar. Abraham atmet tief durch und er muss kurz die Augen schließen. Er kann nicht fassen, was er hier tut. Muss er wirklich? Jetzt kommt es drauf an und Abraham hat seine Entscheidung getroffen. Dieses Kind ist ihm von Gott geschenkt worden. Wenn Gott es wirklich will, wird er es ihm auch wieder zurückgeben. Er greift nach dem Messer und er hebt es hoch. Abraham! Abraham! Abraham zuckt zusammen und er stolpert fast rückwärts über einen Stein, weil er so erschrocken ist. Hier bin ich. Tu deinem Kind nichts. Hol Isaak darunter. Löse seine Fesseln. Ich habe gesehen, dass du mir so sehr vertraust, dass du mir sogar dein Kind gegeben hättest, wenn ich es gefordert hätte. Als Gott Abraham in diesem letzten Moment auffällt, kann ich mir nur vorstellen, dass Abraham zusammenbricht. Diese ganze Spannung, dieser Auftrag, der ihn innerlich zerrissen hat, ist aufgelöst. Abraham stößt einen Laut der Überforderung und gleichzeitig Erleichterung aus. Ihm laufen die Tränen über die Wangen und so schnell er kann, hebt er seinen Sohn vom Altar und löst die Fesseln und umarmt ihn heftig und beide beben vor erleichtertem, erschöpftem Schluchzen. Und dann entdeckt Abraham einen Widder, der sich im Gestrüpp verheddert hat. Und ihn nehmen die beiden und nehmen ihn als Opfer, bringen ihn als Opfer dar. Gott wollte nicht Isaak. Und er hat selbst vorgesorgt, dass sie etwas anderes zur Verfügung hatten, um mit der damaligen Form des Tieropfers ihren Gott anzubieten, der sie gerade vor etwas Schrecklichem bewahrt hatte. Abraham war von Gott geprüft worden und es war sichtbar geworden, was in Abraham steckte, wie sehr Abraham Gott liebte, vertraute und achtete. Noch einmal in der Bibel hat Jesus explizit das von einem Menschen gefordert, was ihm offensichtlich das Wichtigste war, ohne dass er nicht leben wollte. Ein wohlhabender junger Mann, offensichtlich erfolgreich, ist zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt: Was muss ich noch tun, um in den Himmel zu kommen? Ich habe alle Gebote gehalten, was fehlt mir noch? Ich will in den Himmel. Jesus kennt den Mann so gut, dass er weiß, dass sein Reichtum für ihn alles bedeutet und dass ihn das versklavt. Und Jesus sagt dem Mann, dass er alles verkaufen hat, was er soll, was er hat. Verkaufen soll, was er hat, und dann würde er in den Himmel kommen. Was Jesus ihn hier eigentlich fragt ist: Willst du wirklich bei Gott im Himmel sein oder willst du nicht eigentlich viel lieber hier bei deinem erarbeiteten Erfolg sein? Vertraust du Gott, dass er mehr für dich ist als alles, was du dir je erarbeiten kannst oder was du dir hier erhoffst? Der junge Mann ist dann traurig weggegangen und hat seinen Besitz nicht verkauft, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass Gott für ihn mehr sein könnte als das. Es ging gar nicht um das Geld, sondern es ging um das, was das Herz des jungen Mannes komplett vereinnahmt und beherrscht hat, worauf er sich am meisten gestützt und verlassen hat. Das konnte er nicht loslassen. Abraham stand vor der gleichen Frage, nur in einer noch viel schwereren Art. Und er entschied sich, Gott zu vertrauen. Was ist dieser Reichtum bei dir, das Wertvollste? Was ist dein Etwas, wo du denkst, das könntest du niemals verlieren? Wenn ich zum Beispiel Musik aufgeben müsste, das wäre bei mir sowas. Das schnürt mir den Atem ab, wenn ich mir das vorstelle. Oder mein Sohn Noah, wenn wir ihn verlieren würden. Oder meine Arbeit, wenn ich auf einmal nichts Konstruktives mehr beitragen könnte. Gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Wenn es diesen Gott gibt, dem die ganze Welt gehört und der es gut mit uns meint, wäre es dann nicht klüger, unser ganzes Herz und unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, anstatt auf irgendetwas Irdisches, Zerbrechliches? wäre es noch so wertvoll, selbst wenn es Menschen sind. Ich rede ja nicht davon, dass du dich jetzt aktiv von irgendwas trennen musst oder von jemandem. Das ist nicht mein Punkt. Wenn das nötig ist, klar, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, dass du einmal dein Herz einer Probe unterziehst. Und wisst ihr was, selbst wenn wir sagen, das könnte ich nicht tun oder aufgeben für Gott, dann hat Gott schon gesagt, aber ich gebe alles für dich auf. Und ich ziehe es nicht zurück, weil du nicht bereit wärst, alles für mich zu geben. In allen anderen Beziehungen, die ihr euch vorstellen könnt, das ist immer so, dass man sagt, naja, es ist so ein Geben und Nehmen. Beide Seiten geben und nehmen. Und wenn eine Seite auf Dauer nicht bereit ist, ihren Teil beizutragen, dann ist das nicht gesund und dann solltest du darüber nachdenken, langfristig das zu beenden. Das ist bei Gott nicht so. Er hat in Jesus für uns alles gegeben, der für uns gestorben ist, und er wird das auch nicht zurückziehen, weil wir etwas zurückziehen oder weil wir Gott innerlich zurückstellen immer wieder. Er trennt sich nicht von uns. Und Gott hat Abraham hier gezeigt, ja, ich fordere heraus, aber ich sorge auch vor. Und Abraham hat das verstanden, denn er nannte diesen Ort, der Herr sorgt vor. Und noch heute, sagt der Bibeltext, zu dem Zeitpunkt, wo er aufgeschrieben ist, nennt man diesen Ort so und sagt mal als Sprichwort, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Bei Gott ist vorgesorgt. Wie Isaak war Jesus ein angekündigter, lang ersehnter Sohn. Wie Isaak war Jesus derjenige, durch den alle nach ihm Kommenden gesegnet werden würden. Wie Isaak war Jesus derjenige, durch den Gott zeigt, dass er vorsorgt. Und dass er, wie er Abraham versprochen würde, er hatte unsere Fehler, unser Versagen mit auf seine Schultern nehmen würde. Zum Abschluss. Ein anderer Prediger hat in seiner Predigt über diesen Text Folgendes erzählt. Einmal habe ich mir diese Geschichte mit Teenagern zusammen angeschaut und ihnen das große Bild Stück für Stück gezeigt. Isaak ist der einzige geliebte Sohn, die Hoffnung der Welt, der Ursprung allen versprochenen Segens. Und jetzt trottet er diesen Hügel hinauf mit Holz auf dem Rücken. Erinnert euch das an etwas? Es ist ein Hügel in der Nähe von Jerusalem. Klingelt da etwas bei euch? Plötzlich war es, als hätte jemand ein Mädchen in der ersten Reihe unter Strom gesetzt. Auf eine gute Weise. Sie fing an, ihre Freundin neben ihr wie wild mit dem Finger in die Seite zu pieksen, in einer Gewalt aus ihrer plötzlichen puren Freude heraus. Oh, meine Güte, meine Güte, meine Güte, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist einfach Jesus. Das ist im Grunde, warum diese Geschichte aufgeschrieben wurde. Und das ist im Grunde der Grund, warum die ganze Bibel geschrieben wurde. Damit wir sie lesen können und feststellen können, es ist Jesus, es ist Jesus, es ist einfach Jesus. Du hast jetzt während eines Musikstücks einige Minuten Zeit zum Reflektieren. Und für diese Zeit würde ich dir gerne die Frage mitgeben, was ist dir das Wichtigste? Ohne was könntest du nicht leben? Was ist dir das Wichtigste? Und dann denk mal darüber nach, ob du mit der Antwort, die du gefunden hast, zufrieden bist. Ich wünsche dir Gottes Segen dafür.